Herzlich willkommen im Hörsaal 3 auf der Voskis 2023 in Berlin-Adlershof zur zweiten Session. Q-Field ist extrem beliebt. Das haben wir auch gesehen, denn wir hatten ca. 20 Einreichungen nur zu Q-Field. Das würde bedeuten, wir hätten anderthalb Tage in drei Hörsälen Q-Field-Vorträge gehabt. Desto mehr freue ich mich über Matthias Kuhn. Er wird uns nämlich jetzt die Neuerungen in den Q-Field vorstellen. Zum Beispiel, dass es endlich eine iOS-Version gibt. Viel Spaß.
Herzlichen Dank. Guten Tag. Vielleicht zuerst eine kurze Frage. Wer hat schon mal mit Q-Field gearbeitet? Gut. weil ich werde mich größtenteils tatsächlich auf die Neuerungen fokussieren, wie auch angekündigt. Ich werde aber auch einige Basics nochmal repetieren, einfach so, um alle abzuholen, die vielleicht noch nie mit Q-Field gearbeitet haben und das gerne einfach mal sehen würden, was das eigentlich ist. Q-Field, warum? Weil die Daten draußen sind. Vielleicht kurz noch zu mir. Ich bin Matthias Kuhn. Ich habe OpenGIS.ch mitgegründet vor rund 10 Jahren. Ich bin Geografe und Applikationsentwickler und wir sind jetzt ein Team bei OpenGIS.ch von rund 20 Leuten im Bereich vor allem QGIS, Q-Field machen wir sehr viel Softwareentwicklung, wir unterstützen auch, geben Support, beraten und haben verschiedenste QGIS-Kernentwickler angestellt bei uns. Wir haben auch vor allem im organisatorischen Bereich von QGIS der Mitgründer, mein Kollege Marco Bernasocchi, der auch hier ist, ist im Vorstand oder Präsident vom QGIS International. Eine andere Kollegin, die hier ist, Isabel Kiefer, ist Vorstand QGIS.ch. Also wir sind ziemlich stark vernetzt, auch so in der ganzen QGIS-Szene. Und worum es heute geht, ist ja, wie gesagt, Q-Field. Das ist eigentlich unser Baby. Da habe ich ziemlich stark mitgewirkt, an vorderster Front mitgearbeitet. Seit der Entstehung komme ich noch darauf zurück. Genau. Warum eigentlich Q-Field? Warum haben wir das gemacht? Wir kennen alle QGIS und wir haben uns gedacht, schlussendlich, die Daten sind draußen, die Leute, die wollen die Daten irgendwie reinkriegen und wenn man draußen ist, dann ist es vielleicht auch mal bitterkalt, vielleicht regnet es, sonst irgendwie unangenehm und ich möchte eigentlich möglichst effizient im Feld meine Daten irgendwie kriegen, um die nachher zurückzubringen. Darum haben wir dann Q-Field gemacht, die Datenerfassungs-App für QGIS, und uns dabei vor allem auch auf ein minimalistisches User-Interface fokussiert, eigentlich von Anfang an. Das war für uns extrem wichtig, weil QGIS hat 1 Million Knöpfe und wir wollen wirklich nur genau die Funktionalitäten, die man jeweils braucht, zuvorderst haben. Jedes Mal, wenn es darum geht, einen neuen Knopf in Q-Field. Es gibt so viele Anfragen, können wir noch diesen Knopf haben? Jedes Mal, wenn eine solche Anfrage kommt, gibt es eine Riesendiskussion darüber, ob es tatsächlich nötig ist. Und wenn ja, ob man es irgendwie nur in einem zu einem bestimmten Zeitpunkt anzeigen kann, dass es tatsächlich auch angenehm zu benutzen bleibt. QGIS, einer der ganz, ganz großen Vorteile, die ich von QGIS sehe, ist, dass es einfach eine wunderschöne Kartografie erzeugen kann. QGIS kann wirklich wunderschöne Karten machen, auch im Vergleich mit verschiedensten anderen Applikationen, die bestehen, kann sie da auf, sag ich mal, Top-Ebene mitspielen. Und da Q-Field eigentlich auf QGIS läuft, das ist nicht irgendwie eine App, die parallel dazu gebaut wurde, sondern die hat ein kleines QGIS quasi drin, kann die genau das Gleiche auch machen. Das heißt, wenn es bei mir auf dem Desktop im QGIS schön ausschaut, dann sieht es auch in Q-Field genau gleich schön aus. Und hier sehen wir so ein Beispiel, wo es dann doch einige Knöpfe gegeben hat. Nur weil es aber wenige Knöpfe hat, heißt es nicht, dass man nicht auch effizient damit arbeiten könnte. Es hat wirklich auch viele, viele Funktionalitäten. Wir sehen zum Beispiel oben links gibt es einen Button fürs topologische Editieren. Der kommt dann einfach, wenn es aktiviert ist im Projekt und erlaubt es einem, topologisch korrekte Daten auch im Gelände trotzdem aufzunehmen. Effiziente Interaktionen. Wir versuchen auch möglichst effizient die Interaktionen umzusetzen. Hier als Beispiel dafür im Hintergrund Mehrfachbearbeitungsmöglichkeiten, dass ich eigentlich verschiedene Elemente auf einmal selektieren kann und dann alle zusammen bearbeiten kann, irgendwie alle auf den Status auf bearbeitet setzen der Bäume der aktuellen Allee, die ich gerade am Ablaufen bin. Schlussendlich haben wir aber auch mit Geräten zu tun, mit Android-Geräten über lange Zeit, jetzt eben auch andere Plattformen inzwischen, und die werden heutzutage die ganze Zeit mit neuen Sensoren, mit neuen Funktionalitäten ausgestattet. Einerseits mit Funktionalitäten, die drin sind. Jeder hat in seiner Hosentasche ein Positioning, irgendein GNSS-Gerät. Jeder hat in seiner Hosentasche eine Kamera. Die einen haben vielleicht sogar noch irgendeinen LiDAR drin. Da hat man alles Mögliche an Positions-Gyrosensoren und so weiter, die eigentlich zur Verfügung stehen und die man gerne irgendwie benutzen will. Nicht zuletzt auch nicht integrierte Sensoren, sondern externe Sensoren, die man anschließen will. Wir versuchen, das alles eigentlich möglichst hochkonfigurativ verfügbar zu machen. Hier ein Beispiel von externer Hardware. Das ist jetzt so ein Trimble-Device, nur so als Beispiel. Das liefert bessere Datenqualität natürlich als die normalerweise verbauten Chips da drin, aber da haben wir schon länger geschaut, dass man das gut benutzen kann, und hier komme ich jetzt dann auch gleich nochmal zurück bei den Neuerungen, wie die jetzt gelandet sind. Hier noch ein kurzer Überblick über die Vergangenheit. Angefangen müssen wir über 10 Jahre zurückspulen, hat das mit dem Google Summer of Code, der mein Kollege Marco Bernasocchi hier teilgenommen hat und das erste Mal Cookies für Android kompiliert hat. Das heißt, alles, was wir so in diesem Bereich heutzutage sehen, geht eigentlich auf das zurück, dass er damals das in Angriff genommen hat und einen Sommer investiert hat, um das auf Android zu laufen zu bringen. Rund 3 Jahre später, 2014, das war dann mehr mein Thema, erster Commit auf dem Kufield-Repository. Das heißt, da hatten wir einen super simplen Viewer mit Basic-Interaktionsfunktionalität von Kufield. 2019 der erste Release von Kufield, also die erste stabile 1.0-Release von Kufield. Und vor rund einem Jahr dann der Kufield 2.0 Release, und inzwischen sind wir hier fast schon Mitte 2023, und vor kurzem, freut mich sehr, haben wir einen Kufield Cloud, den offiziellen Launch gemacht. Was es heute darum geht, ist eigentlich nur dieser kleine Ausschnitt davon. In dieser Zeit hatten wir 8 Releases, also 2.0 bis 2.7 mit verschiedensten Patch Releases dazwischen. Es hat mich, als ich die Slides hier zusammengestellt habe, ich habe mal das Release-Log durchgeschaut, echt fasziniert, was da alles gegangen ist. Ich war beeindruckt von dem, was gegangen ist in letzter Zeit. Etwas ganz Wichtiges vorweg, unterstützte Plattformen. Eine Riesenneuerung ist, ihr habt alle gedacht, iOS, es geht um Windows. Windows haben wir eigentlich schon länger unterstützt, aber wir haben immer gewartet, dass wir das als offiziell anpreisen können. Die Limitierung bis vor kurzem war, dass eigentlich gar keine GNSS-Geräte, keine Antennen angeschlossen werden konnten, dass auch keine integrierten Chips von irgendwelchen Windows-Geräten gelesen werden konnten. Das ist Vergangenheit, funktioniert inzwischen, und darum haben wir gesagt, das machen wir jetzt offiziell. Windows und Kufield, die vertragen sich gut. Und doch noch hier iOS, genau. Letztes Jahr haben wir auch einen stabilen iOS-Release rausgebracht. Hat ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen, auch das alles sauber aufzubauen, weil die ursprüngliche Build-Pipeline, die war vor allem für Android oder nur für Android ausgelegt. Es gab eine Kopie davon, die auch so für iOS funktioniert hat, aber wir hatten keine Lust, um da 7 verschiedene Build-Pipelines für jede Plattform zu betreuen, und haben das darum zusammengenommen. Und das heißt, wir haben überall die gleichen Bibliotheken, auch auf iOS, Android, Windows und so weiter. Und das erleichtert uns das Leben, weil wir wissen, wenn wir irgendwo etwas unterstützen, wird es im Normalfall überall unterstützt. GPS sollte eigentlich GNSS heißen wahrscheinlich, und Tracking. Das, vielleicht muss ich ein bisschen Gas geben, weil sonst geht die Zeit zu schnell vorbei. Das ist eine alte Funktionalität, dass man tracken kann. Das heißt, ich kann rum laufen im oder fahren im Gelände und regelmäßig wird da ein neuer Vertex auf einer Linie abgelegt und ich kann so zum Beispiel eine Grenze ablaufen. Was jetzt neu ist, ist, dass ich das auch auf Punktlayern machen kann. Klingt vielleicht vorerst nicht so super spektakulär, hat aber durchaus seine Vorteile, weil dadurch kann ich für jeden einzelnen Punkt natürlich verschiedenste Attribute erfassen. Das heißt, ich kann Standardwerte setzen auf diesen Punkten, dass ich sagen kann, gut, was hatte ich für eine Geschwindigkeit zu dieser Zeit, was war das genau für ein Zeitpunkt, irgendwelche anderen Themen, was, in welche Richtung hat mein Kompass gezeigt und so weiter. Und das kann ich dann eigentlich automatisch aufzeichnen lassen. Entlang meines Tracks. Genau. Dann hier ein kleines Video zum Thema externe Antennen integrieren. Genau, das war Anfang letztes Jahr, wenn ich mich recht erinnere, haben wir daran gearbeitet, dass man externe Geräte anschließen kann. Das hier zeigt, wie wir eine Antenne über Bluetooth anschließen. Und dann den NMEA-Stream, also RTK. Vielleicht sieht man es unten auch, jetzt haben wir hier noch die ganzen Informationen eingeblendet. Im Moment heißt es noch Quality Unknown unten rechts. Und das sollte jetzt auf Fixed RTK wechseln. Das heißt, in diesem Moment haben wir ein RTK-Signal und eine super gute Position, die für den professionellen Einsatz geeignet ist. Was jetzt die große Neuerung ist, ist, dass wir Antennen nicht nur über Bluetooth integrieren können, sondern auch über Netzwerkverbindungen UDP, TCP, Internal, das sind einfach die verbauten Chips. Aber UDP und TCP, das erlaubt es, verschiedenste andere Antennen auch noch anzuschließen, unter Umständen auch eine andere App auf dem Gerät zu installieren, die von der Antenne irgendwelche Informationen holt und dann intern weitergibt über eine Netzwerkverbindung. Und nicht zuletzt dadurch haben wir jetzt auch auf Windows und iOS Möglichkeiten, um Informationen von externen Geräten zu integrieren, weil Bluetooth dort immer ein bisschen, oder vor allem bei iOS problematisch ist. Ein weiterer Punkt, professionelle Datenerfassung, gemittelte Positionen. Das heißt, ich kann ein Averaging machen, ich kann 10 Punkte nehmen und den Durchschnittspunkt quasi berechnen. Das wird oft gemacht, um die Position, so die Variation in der Position noch ein bisschen zu verbessern. Es ist möglich zu navigieren und auszustecken. Was heißt das? Ich kann einen Punkt anvisieren und dorthin zielen und dorthin gehen und das Gerät führt mich dann dorthin. Beispielsweise, wenn ich irgendwie auf einem Feld Versuchsflächen abstecken will, die vorher im GIS zeichne und dann genau zu den einzelnen Vertexen, Eckpunkten hingehen will und die markieren. Wenn man dann kurz vor Schluss ist, gibt es hier diese sogenannte Precise View. Da habe ich dann, sehe ich einen Kreis, in die Mitte muss ich hin, beim blauen Punkt bin ich und kann da wirklich ganz genau mein Gerät vorne platzieren. Gibt auch Audio und visuelle Signale, wenn man das dann richtig präzise genug hat. Zum Thema mit Attributen. Neu gibt's einen QR-Code-Reader. Der ist nicht nur integriert für die Attributerfassung. Das heißt, ich kann irgendwo einen Baum quasi über einen QR-Code aufnehmen und dem seine ID vergeben darüber. Ich kann die aber auch später über die Suche einlesen und diesen Baum wieder lokalisieren und diesen Baum über die Suche wieder zurückfinden. Und das ist so an verschiedenen Orten dadurch integriert. Falls wir zeitliche Daten, temporal Data haben, können wir die filtern. Hier ein GPS-Track im Hintergrund, man sieht es nur ganz schlecht, da die rote Linie. Je nachdem, welche Zeitpunkte ich filtere, sehe ich nur einen gewissen Ausschnitt davon. Das ist eine alte Funktionalität, ältere Funktionalität. Ich habe sie trotzdem reingenommen, weil sie ziemlich praktisch ist. Atlasdruck. Ich kann ein PDF exportieren, das generiert wird aus Daten, die ich dir gerade eben aufgenommen habe. Ich habe vor kurzem, gerade vorher mit jemandem gesprochen und ein Beispiel erklärt. Das wurde schon verwendet, zum Beispiel um für das so im Bereich von Landgrabbing, Landmanagement, dass ich rausgehe mit irgendwie in ein Dorf, wo die Leute keine Landeigentumspapiere haben, das abstecke mit den Leuten und das von Nachbarn vielleicht noch unterschreiben lasse. Ja, der wohnt hier, ich weiß das seit 3 Jahren, und wenn ich das von 5 Personen habe, dann, oder seit 100 Jahren, wenn ich das von 5 Personen habe, dann ist das vertrauenswürdig. Und dann kann ich denen am Schluss gleich eine Bestätigung dafür ausdrucken mit einem mobilen Drucker und denen das in die Hand drücken als Bestätigung für ihr Landeigentum. Finde ich eigentlich einen super schönen Use Case, auch mit sehr einer hohen Relevanz für wie das verwendet werden kann. Integration von Relationen. Das ist auch schon eigentlich eine Zeit möglich, dass ich verschiedene Unterelemente auf einem Hauptelement haben kann. Was jetzt neu ist, ist, wenn ich mich nicht irre, dieses hier, dass ich das auch sortieren kann. Ich muss dazu das entsprechende Datenformat haben in der Datenbank, dass die Sortierung irgendwo gespeichert werden kann. Es gibt ein Plugin, das heißt Ordered Relation Widget, glaube ich, für Cookies. Wird hier auch unterstützt, hier im Bereich von Signalisierung. Das heißt, welche Geschwindigkeitstafel oder sonstigen Tafel ist zu oberst an der Stange und welche ist weiter unten. Morgen hat eine Kollegin von mir zum Thema Signalo, das ist ein Plugin, wo das herkommt, eine Präsentation. So, hier das Suche, das lassen wir. Es gibt neu die Möglichkeit, den Bildschirm zu sperren. Das ist vor allem beim Tracking interessant, weil wenn ich am Tracken bin, bis dato muss der Screen weiterlaufen, sonst verliere ich, stellt mir Android das Q-Field auf Freeze und dann kann ich keine Daten mehr aufnehmen. Darum muss ich den Bildschirm laufen lassen. Damit ist es jetzt möglich, den Bildschirm zu sperren, dass man diesen nicht dann versehentlich bedient. Höhenprofil. Cookies hat seit kurzem die Möglichkeit, ein Höhenprofil zu machen. Ich kann das in Q-Field ebenfalls anzeigen, wenn ich ein Projekt mit einem DEM, digitalen Höhenmodell, konfiguriert habe und mir das eigentlich live anzeigen lassen. Dark Mode hat inzwischen alles und jeder hat tatsächlich Vorteile, weil die Geräte hier, die brauchen für helle Pixel oft mehr Strom als für dunkle Pixel. Und wenn ich auf den Dark Mode schalte, das ist nicht unbedingt nur angenehmer, um anzuschauen, sondern ist auch tatsächlich geeignet, um Strom zu sparen und die Geräte etwas länger laufen zu lassen. Und das muss ich zeigen in der wenigen verbleibenden Zeit. Multimedia. Es ist nun möglich, und das ist wirklich eine meiner Lieblingsfunktionalitäten. Es ist nun möglich, nicht nur Fotos zu machen, sondern auch Videos und Audioaufnahmen. Videos, wie hier gezeigt, das ist schön, aber Audioaufnahmen, habe ich das Gefühl, das wird die Feldarbeit massiv erleichtern für viele Leute, wenn man einfach schnell eine kurze Notiz sprechen kann. Und weil es so schön ist, und darum musste ich es zeigen, es ist nicht nur für Q-Field gemacht worden, sondern es ist einmal mehr eine Funktionalität, die wir für Q-Field umgesetzt haben, aber der Kern dafür in QGIS selbst gelegt haben und die entsprechende Funktionalität dann natürlich auch in QGIS integriert haben. Und wir sehen hier das Video von vorher, wie das dann am Schluss in QGIS kommt. Der Screen kann rotiert werden, auch entsprechend dem Kompass. Und nicht zuletzt, wir haben die Cloud, QFIL Cloud Integration umgesetzt. Das heißt, es ist möglich, einen Account zu machen auf QFIL Cloud mit einem Team. Ich kann als GIS-Administrator mein Projekt vorbereiten, das an alle verteilen und alle können wieder Daten zurückliefern ins System über QFIL Cloud. Der Talk dazu war vorher. Und weil ich jetzt keine Zeit mehr habe, überspringe ich jetzt einfach alles. Bis hier. Der Talk, ich kann dann noch kurz den Link dazu geben. Q-Field.org/get. Ihr könnt euch das da herunterladen. Gibt's für alle möglichen Plattformen, neben den vorhin erwähnten auch noch für macOS und Linux. So sieht das aus. Aktuelle Version ist der 2.7.1. 680.000 Android-Downloads, 330.000 auf iOS. Windows wissen wir nicht. Ja, genau, das ist so einige wie sagt man dem, Key Figures. Helft mit, es gibt viel zu tun, wenn ihr Features sponsern wollt, ist das natürlich sehr willkommen. Es gibt aber auch sehr, sehr viel, also alle Features, die wir vorher gesehen haben, oder die meisten, die waren von jemandem gesponsert. Großen Dank an diejenigen Leute, wenn ihr Dokumentation helfen wollt, wenn ihr übersetzen wollt und so weiter. Wenn ihr nicht wisst, wie, kommt vorbei. Wir haben hier drüben einen Stand, wenn ihr euch mehr interessiert dafür, wir haben da drüber einen Stand. Wir helfen euch auch mit eine eigene App aufzubauen und ich bedanke mich herzlich. Ich bin jetzt ein bisschen ins Rasen gekommen am Schluss. Ich hoffe, man hat mich trotzdem noch verstanden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, danke Matthias für diesen schönen Überblick. Es gibt auch schon im Chat viele Fragen. Ich denke mal, hier wird auch der eine oder andere eine Frage haben. Ich nehme erstmal die Fragen aus dem Chat. Basieren die Windows, Android und iOS-Anwendung auf der gleichen Codebasis? Wird ein Cross-Plattform-Framework verwendet?
Ja, die basieren alle auf der gleichen Codebasis. Das wird ein Cross-Plattform-Framework verwendet. Das nennt sich Qt. Ist das, was für Kugis selbst auch schon verwendet wird. Schlussendlich sind, ich sag mal, 95% aller Dinge über Kugis-Funktionalitäten, Qt-Funktionalitäten umgesetzt. Wir haben aber immer wieder auch einzelne Dinge, wie beispielsweise, also vor allem, wenn es um Integration von Peripherie geht, wie Kamera, wie irgendwie, wie teile ich jetzt meinen Datensatz? Das war auch etwas, was ich gerne noch erwähnt hätte. Es gibt die Möglichkeit in Qfield, wir wollen nicht nur so ein Login irgendwie System werden, Cloud unbedingt, sondern auch wenn Google uns das sehr schwer gemacht hat, Daten auszutauschen mit einigen Restriktionen, die eingebaut wurden, gibt es die Möglichkeit zum Beispiel Daten zu teilen per Messenger-App, per Mail oder so. Man kann das aufs Gerät mailen oder von da wieder weg. Und wenn es dann um solche Dinge geht, dann muss man natürlich mit entsprechenden APIs arbeiten von diesen Geräten. Aber ansonsten ist das eine Cross-Plattform-Sache.
Habt ihr schon praktische Erfahrungen gesammelt mit dem deutschen SAPOS-Dienst? Und gibt es viel unterstützte Hardware, die das Korrektursignal auch an die Bluetooth-GPS-App weiterreichen?
Den ersten Teil der Frage habe ich nicht ganz verstanden.
Ja, habt ihr schon mal praktische Erfahrungen mit dem deutschen SAPOS-Dienst gemacht? Das ist der Satellitenpositionierungsdienst in Deutschland.
Kenne ich jetzt nichts dazu, aber auf dem Publikum. Vielleicht kurz das Mikrofon.
Ja, wir nutzen den SAPOS-Dienst. Man muss natürlich ein GPS haben, das entsprechend RTK-fähig ist. Da sind die meisten eingebauten GPS-Chips nicht in den Geräten. Das heißt, man braucht meistens noch mal mindestens eine externe Antenne oder eben tatsächlich ein externes GPS, das dann entsprechend SAPOS kann. Schnittstelle ist dann meistens über Bluetooth ein Mea.
Okay, vielen Dank. Das hilft schon mal weiter. Das ist etwas, was ich meistens unter Antrip kenne. Das macht Qfield nicht selbst. Es gibt Antennen, die das können. Wichtig ist dort, die Antennen, die müssen im Normalfall zwei Bluetooth-Ports haben. Über einen wird das Korrektursignal von einer spezifischen App vom Hersteller auf die Antenne geschickt und auf dem anderen Bluetooth-Port schickt dann die Antenne das NMEA-Signal an Qfield, damit wir die Daten kriegen, die wir tatsächlich wollen. Das so ein bisschen technische Details. Und über die ganze UDP- und TCP-Geschichte, die wir umgesetzt haben, ist es jetzt auch mit noch mehr Geräten möglich, die nur einen Bluetooth-Port haben, weil über diesen einen können wir dann die Antrip-Daten füttern und über eine Netzwerk-TCP-Verbindung können wir dann den NMEA-Stream beziehen. Ist alles sehr technisch, tut mir leid, es ist ein bisschen so. Wir versuchen das auch noch ein wenig zu vereinfachen nach Möglichkeiten in Zukunft.
Ja, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich noch eine kurze Frage aus dem Saal zulassen. Gibt es nicht, dann gibt es noch eine kurze Frage aus dem Chat. Geht das mit den Sprachnachrichten auch in QGIS? Und da weiß ich jetzt nicht so genau, ob derjenige...
Multimedia-Integration, das ist in der allerneuesten, glaube ich, QGIS-Version dabei, 3.30, glaube ich, ist es jetzt gelandet mit dem Multimedia, mit der ganzen Multimedia-Umsetzung, das heißt Videos und Sprachnachrichten. Ob man es nur wiedergeben oder auch aufzeichnen kann, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wiedergeben geht sicher, aufzeichnen eventuell.
Alles klar. Vielen Dank an Matthias Kuhn.
Herzlichen Dank euch.